dass ich das noch erlebe.
Hat meine Oma immer gesagt. Wenn ich jetzt zurückdenke, jetzt wäre ich bei 66. Also was wir früher alles gemeint haben, was diese Welt einmal kaputt macht, der Russe, ne? Ist der noch 70er Jahre. Besser?
Die Russen kommen.
Schießen mit Raketen. Dann kam, was kam alles? Das Ozonloch kam. Dann sind Vulkane ausgebrochen. Die Pole schmelzen. Also nach den damaligen Prognosen wäre Hamburg jetzt schon 3 Meter unter Wasser. Alles schon längst Schnee von gestern. Und jetzt kommt Corona. Aber ich muss gestehen, das toppt alles. Also alles, was ich bisher gekannt habe, ist durch Corona in den Schatten gestellt. Ich meine jetzt nicht bloß die allgemeinen Begleiterscheinungen, sondern auch, wer hätte sich von uns vorstellen können, dass du mal nicht mehr aus dem Haus darfst, dass dir der Staat vorschreiben darf, dass du um 9 Uhr zu Hause sein musst. Also zum Glück bin ich jetzt Kartini mehr. Wenn ich jetzt 17 wäre und mir würde jemand vorschreiben, ich muss um 9 Uhr zu Hause sein, das gäbe ja Ärger. Und die Menschen halten sich dran. Also ich bin total begeistert. Du kannst in der heutigen Zeit fast nichts mehr planen. Urlaub, egal was ist. Wann hat es das gegeben, Geschwister? Und nicht bloß in Deutschland, nicht bloß in Bayern, nicht bloß im Frankenwald, fast weltweit. Da muss doch Gott einen Plan damit haben, oder? Was ich aber feststelle ist, alles was wir hören, alle Hinweise, alle Vorschläge, alle Regelungen sind alle nur menschlich. Und alles, was menschlich ist, wird auch menschlich ausgehen. Unperfekt. Was uns fehlt in der heutigen Zeit, ist eine übernatürliche Lösung. Alles, was wir kennen, sind natürliche Lösungsansätze. Die Fallzahlen gehen nach unten, aber die Politiker warnen schon wieder vor der dritten Welle. Und wenn die dritte Welle nicht kommt, dann warnen sie vor der vierten Welle. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir fehlt so eine Bezugsperson in der Öffentlichkeit, die Mut macht. Die irgendwo so diese Grinserbäder-Figur vielleicht ist, wo man sagt, ja, da ist jemand, der lässt sich nicht unterkriegen. Der hat, egal wie die Situation ist, hat der ein gutes Wort. Hat der irgendwie was Mutmachendes? Fehlt mir total. Ich lebe in einem Land, und ihr wahrscheinlich genauso, wo nur noch Miesepeter und die Warner und die von der nächsten Katastrophe und die Bedenkenanmelder. Hallo? Hat Christus diese Welt nicht gemacht? Hat er uns nicht einen neuen Tag gegeben? Wie ich hier raufgefahren bin, in diesem wunderschönen Wintermorgen. Traumhaft, endlich haben wir mal wieder Winter. Endlich gibt es wieder Schnee, freilich nicht so wie damals, wie der Werner Senior uns die Bilder gezeigt hat, wo er einen Tunnel graben musste, um mit dem VW Käfer durchzukommen. Wir leben in einem wunderschönen Land. Vorhin hatten wir es gehabt. Jede Schneeflocke ist anders. Keine ist der anderen gleich. Das dürfen wir noch nicht vergessen. Geschwister, wenn wir übernatürliche Lösungen haben wollen, dann sind wir bei dem, was Heinz vorhin zitiert hat. Dafür haben wir das prophetische Wort. Wir haben das prophetische Wort in der Bibel. Wir haben prophetische Menschen, die vielleicht sogar diese Zeit vorhergesagt haben. Wir wissen, dass Gott mit seinem Wort, egal wie die Zeit ist, hineinsprechen kann. Und ich habe am Anfang dieses Jahres auch Gott gefragt, habe gesagt, Herr, was ist es denn, was möchtest du uns denn mitgeben? Ich möchte euch heute 3 Impulse mal für dieses Jahr mit auf den Weg geben. Ich hoffe, Gott schenkt mir auch die Gnade, das in einer angemessenen Zeit zu machen. Gleich am Anfang will ich euch mal ein kleines Video zeigen. Mein erster Punkt, der heißt, du bist wertvoll. Kannst du es mal zeigen?
Ich bin 50 Euro.
Das ist ganz normales Motivationstraining. Und habt ihr gemerkt, wie viele Menschen da hingehen? Wenn es einen Mangel gibt, Geschwister, in der heutigen Zeit, dann ist es das, dass Menschen hören wollen, du bist wertvoll. Und da bin ich doch bei der Bibel. Da bin ich doch bei Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Was ist denn das anderes als Wertschätzung? Das hat sich durch Corona doch nicht verändert. Du bist wertvoll. Da ist einer, der hat alles für dich gegeben. Und nicht nur für dich. Wenn du wertvoll bist, dann sind es die anderen auch. Und das spüre ich. Da ist ein solcher Mangel in unserer Gesellschaft. Da wird beurteilt, wie er die Maske trägt, wie er dieses macht. Die Woche war im Fernsehen bzw. in den Nachrichten dran, ein Bürgermeister, er ist 40 Jahre alt, also sowas. Die hatten eine Impfung gemacht in ihrer Ortschaft. Und da waren 3 solche Impfdosen noch übrig. Und damit die nicht verfallen, hat er gesagt, naja komm, dann tust du mich halt gleich mit impfen. Der hat jetzt eine Anzeige gekriegt, wegen unterlassener Hilfeleistung, weil ja vielleicht jemand anders hätte geimpft werden können und vielleicht wäre der dann oder würde der dann nicht sterben. Hallo? Das ist doch nichts anderes, als den Menschen zu sagen, weil du das und das gemacht hast, bist du nichts wert. Wir sind wertvoll, Geschwister. Wir sind für Gott wertvoll. Welchen Nutzen hätte der Mensch, lesen wir in Lukas 9, als wenn er die ganze Welt gewinne und verlöre sich selbst oder beschädige sich selbst oder nehme Schaden an seiner Seele. Wir leben in einer Zeit, wo die Leute nur noch Gewinn und Geld und Macht und alles und merken nicht, wie die Seele kaputt geht. Deine Seele, die ist so wertvoll. Die Seele deines Nachbarn, deines Kindes, der Menschen um dich herum, deiner Arbeitskollegen. Ist das nicht eine klasse Botschaft? Ich finde die gigantisch. Was können wir alles unternehmen? Gestern war eine Tabelle drin, was die Trainer auf dieser Welt verdienen, die Fußballtrainer. Da habe ich gedacht, meine Güte, ist das krank. Der am meisten verdient, der Spanier, kriegt 40 Millionen Euro Jahresgehalt. Und der Jürgen Klopp, der Klobbo, der arme Kerl, kriegt gerade mal 18. Na, ob er da sich 3 warme Mahlzeiten leisten kann, ich hoffe. Nach was beurteilen wir denn die Menschen? Guckt jemand auf die Seele des anderen? Hallo, das geht doch nicht um die Zahl, um das Bankkonto. Was diese Welt braucht, ist zu erkennen, dass es einen gibt, der alles für mich gegeben hat. Der für alles da ist. Und ich muss erkennen, wenn ich schon weiß, dass ich wertvoll bin, dass ich diese Werte auch erhalte. Ich verspüre das in den Gemeinden, Geschwister, dass die Werte bröckeln. Die Menschen bleiben zu Hause. Viele junge Menschen bleiben zu Hause. Ich höre mich ein bisschen rum in den umliegenden Gemeinden. Gerade die jungen Menschen, die ja mit ihrer Dynamik, mit ihrer Power Impulse bringen müssten, die bleiben zu Hause. Wir sind wertvoll, weil Gott sein Wertesystem in uns hineingelegt hat. Deswegen sind wir wertvoll. Aber, wenn ihr euch an meine Predigtreihe noch erinnert, diese Werte müssen auch erhalten werden. Diese Werte gilt es zu sichern. Und was gibt es Besseres, als dass du mit diesen Werten unter dem Wertvollsten bleibst, nämlich dem Wort Gottes? Dass du deine Werte Tag ein, Tag aus abgleichst. So wie diese RKI-Zahlen. Viele Menschen stehen früh auf und das Erste, was sie machen, gucken in die Zeitung, was für einen Index haben wir. Was meint ihr, was sich in unserem Land verändern würde, wenn es die Menschen so machen würde, dass das Erste, was sie tun, früh die Bibel aufzuschlagen, um zu gucken, was für einen Index habt ihr nicht? Auf was für einem Standard stehe denn ich? Wie weit bin ich denn infiziert? Und die gute Botschaft ist, es gibt ein Vakzin, es gibt ein Gegenmittel. Und es wirkt. Zurzeit ist ein Kampf auf der ganzen Welt. Die Chinesen haben jetzt dieses Medikament von BioNTech als Gift erklärt. Ja, warum? Weil sie ihr eigenes verkaufen wollen. Das sind die Machtkämpfe, die auf unserer Welt passieren. Das beste Gegenmittel, das es gibt, ist Christus, und es wird auch als Gift erklärt. Das ist sowas von schade. Die Tage habe ich mich mit jemandem getroffen, der im Kirchenvorstand von einer Volkskirche ist. Der sagt: Helmut, uns laufen die Leute davon. Wir haben Massenaustritte. Wenn ich am Sonntag, ich brauche mich nicht anzumelden in den Gottesdienst, ich kriege immer einen Platz, trotz, wer weiß was, große Abstände. Es kommt ja keiner mehr. Die größte Gefahr in dieser Corona-Krise ist nicht, dass wir uns von einem medizinischen Virus infizieren. Die größte Gefahr ist, dass wir unsere Werte verlieren. Dass wir verlieren, wer wir sind und wer mein Nachbar ist, wer der Nächste ist. 1. Johannes 3, Vers 9, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Denn sein Name oder sein Geist bleibt in ihm und kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren. Ist uns das noch bewusst? Ich bin von Gott geboren. Christus ist in mir. Und das ist die beste Sicherheit, dass ich nicht sündige. Weil es da noch was gibt, ein Gewissen, das sagt: Helmut, hey, wo bist du da? Und ich sehe, Leute, wie viel Zeit die Menschen momentan vor dem Fernseher verbringen. Und diese Serien, die da laufen, das ist Okkultismus bis zum Abwinken. Da geht es um Sex, um Gewaltanwendung, um Mord. Das ist Standard. Und dann meinen die Leute, es verändert sie nicht. Dann zeige ich Ihnen mal meinen kleinen Nachzügler, was passiert, wenn ich dem am Sonntag früh seine Switch wegnehme. Und der spielt ja nur Landwirtschaftssimulator. Ne? Der Reimer wird sich freuen. Der spielt ja nur Landwirtschaftssimulator. Ich denke, der bringt dich um, weil man ihm seinen Schnuller weggenommen hat. Wir haben einen totalen Werteverfall. Und das ist das Schlimmste, was in unserer Gesellschaft passieren kann. Und nur, Geschwister, nur Menschen, die Jesus kennen, können da entgegensteuern. Also mein erster Punkt. Sei dir bewusst, dass du wertvoll bist, weil Gott das Wertvollste, was er hat, für dich gegeben hat. Und sei dir bewusst, dass dein Nachbar und die Menschen um dich herum genauso wertvoll sind. Dass du die nicht behandeln musst wie Dreck. Dass du nicht den anderen denunzieren musst, nur weil vielleicht die Maske einen Zentimeter darunter gerutscht ist. Das wäre die Botschaft, wie ich sie mir wünsche, dass die über den Fernseher geht. Du bist wertvoll. Und gemeinsam schaffen wir das. Das letzte Mal, wo wir das gehört haben, war damals zur Flüchtlingskrise. Unsere Bundeskanzler, wir schaffen das. Da bist du weit entfernt. Keiner wird sich mehr trauen, dieses Wort zu zitieren, weil mehr noch an sich an das erinnert, was damals passiert ist. Mit Christus schaffen wir es. Ich möchte euch bitten, zu beten, dass unser Land wieder berührt wird. Dass dieses christliche Wertesystem wieder in die Menschenherzen hineinkommt. Dass Leute sehen, weil ich wertvoll bin, weil Christus in mir ist, ist es der andere auch. Und dann schaffen wir es. Mein zweiter Punkt. In Krisenzeiten, Geschwister, ist es wichtig, welchen Treibstoff wir haben. Wenn du jetzt im Winter, wo es so kalt ist, wo Schnee und Eis auf der Straße ist, wenn du da mit deinem Auto unterwegs bist und hast vielleicht kaum mehr an Sprit drin, läufst vielleicht schon auf Reserve. Was machst du denn da, wenn du plötzlich in ein Schneegestöber hineinkommst? Was machst du denn plötzlich, wenn ein Stück Straße nicht gestreut ist und du rutscht ab und der Tank ist leer? Wie viel schlimmer ist es, wenn der geistliche Tank leer ist? Matthäus 25, Vers 1. Dann wird das Himmelreich 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, dass unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Wie oft haben wir dieses Bibelwort gelesen? Wie oft haben wir es gehört? Wie oft haben wir vielleicht Predigten darüber gehört und haben uns mal gedacht: Naja, wir stehen ja im Glauben. Und wir haben ja Öl. Hauptauslegung: Öl ist der Heilige Geist. Hauptsache, wir sind mit dem Heiligen Geist getauft. Und wir sind ja Pfingstgemeinde. Also, wenn wir als Pfingstgemeinde nicht mit dem Heiligen Geist getauft sind, wer denn dann? Ehrlich, habe ich auch so oft gedacht. Was ich überlesen habe, da steht dran, alle schliefen ein. Selbst die, die also dieses Öl hatten. Selbst die, die den vollen Tank hatten. Und ich sage euch was, mir kommt es so vor, dass wir genau an dem Punkt stehen, dass wir alle einschlafen. Oh, heute früh ist Sonntag, muss ich da jetzt raus? Und ich habe ein wenig einen rauen Hals, da kann ich doch nicht in die Gemach. Nicht, dass ich an den Arsch stecke. Wisst ihr, wie schnell es geht, dass das einschleift? Wie schnell das geht, eine Entschuldigung zu finden? Und in der heutigen Zeit kannst du mit Corona alles entschuldigen. Als ich früher im Gymnasium war, ich war der Klassenbuchführer, ey, da waren die skurrilsten Entschuldigungen, wo da manchmal drin stand, warum der nicht zur Schule konnte. Das ist ja alles nichts gegen heute. Heute ist es ja fantastisch, du musst da bloß Corona schreiben und es ist ja alles geregelt. Wir haben so leicht eine Entschuldigung. Und wir spüren und wir merken gar nicht, Geschwister, dass wir einschlafen. Christus kommt, das ist doch die Botschaft. Die Vereinigung des Bräutigams mit der Braut. Die Vereinigung der Gemeinde Jesu mit Jesus Christus. Das, was wir uns doch immer gewünscht hatten. Und jetzt plötzlich sind wir an einem Punkt und stehen davor einzuschlafen. Warum? Weil sich das Ereignis hinauszögert. Ja, also wir hatten ja schon längst damit gerechnet. Und jetzt bin ich schon 30 Jahre im Glauben, also jetzt müsste es doch endlich mal passieren. Und wir sind doch so treu, jeden Sonntag. Und was wir gebaut haben und was wir gemacht haben, interessiert Gott erst einmal nicht. Gott interessiert uns, wie wach wir sind. Wer hat heute noch Wiederkunftserwartung Christi? Wo hörst du das noch? Wann hast du die letzte Predigt darüber gehört, dass Christus wiederkommt? Wenn Jesus heute wiederkommen würde, dann wären von 82 Millionen Deutschen 81.999.000 überrascht. Die würden das gar nicht checken. Die würden das gar nicht mitkriegen. Warum? Weil es niemand erwartet. Wenn ich keine Erwartungen mehr habe an mein Leben, Geschwister, ja, was soll denn dann noch passieren? Wenn ich denke, ne, es ist ja sowieso alles umsonst. Wenn ihr all das geschehen seht, sagt die Schrift, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Ach so. Aber ich habe doch auf den Boden geguckt. Ja, wir gucken zu viel auf den Boden. Wir gucken zu wenig nach oben. Ich bin Drohnenpilot, ne? Ich fliege ja gern, wisst ihr. Da hat es keinen großen Sinn, auf den Boden zu gucken. Da musst du nach oben gucken. Du musst schauen, wie das Wetter ist, wo die Sonne steht, wie der Wind sich bewegt. Nach oben zu schauen. Was bedeutet dieses Gleichnis für uns, Geschwister? Ich habe neulich eine sehr interessante Auslegung gehört von einem Bruder. Der sagte: Was ist dieses Öl? Es ist unsere Hingabe. Und mit der Auslegung kann ich gut leben. Es ist unsere Hingabe. Die Menschen, die ein Leben in Hingabe geführt haben mit Christus, für die Hingabe eine ganz normale Geschichte ist, die stehen am geringsten in der Gefahr einzuschlafen. Aber bei denen, wo die Hingabe sowieso immer, eigentlich müsste der andere. Eigentlich habe ich schon genug gemacht. Eigentlich ist es ja nicht meine Aufgabe. Dann stehst du ganz schnell in diese Gefahr. Ich glaube, Geschwister, wenn wir ein Leben der Hingabe führen, dann kann es auch mal passieren, dass wir einschlafen. Aber wir wachen zum richtigen Zeitpunkt auf. Ich weiß, wie ich damals zum Glauben kam. Kurz danach, ein Bruder aus unserem Kronacher Hauskreis, der war auf der Autobahn unterwegs und hatte eine ganz eigenartige Geschichte, die Evelyn könnte wahrscheinlich besser erklären. Da löst sich ein Teil der Lunge, glaube ich, vom Zwerchfell irgendwie ab. Und da mussten sie den damals ins Krankenhaus mit Notarzt bringen, ganz weit weg von hier. Dann haben der Werner Senior und ich uns damals aufgemacht und sind wir die 500 Kilometer dorthin gefahren und haben mit ihm gebetet im Krankenhaus. Und dann sagte er mir, wisst ihr, ich konnte in der Zeit überhaupt nicht mehr beten. Ich war so fertig, ich war so kaputt. Ich war froh, dass ich früher viel gebetet habe. Ich war froh, dass ich Geschwister habe, die jetzt für mich beten. Und er ist gerettet worden damals. Er lebt heute noch. Dachte ich mir, wow, das ist ein Beispiel. Es kommt darauf an, wie wir im Saft stehen. Es kommt darauf an, wie unsere Hingabe, welchen Teil die in unserem Leben einbringt oder einnimmt. Und jeder von uns Geschwister hätte zig Gründe zu sagen, na, und aus all das Gründen und aus diesem und so weiter und so fort. Warum können diese fünf Jungfrauen mit, nehme ich mal die Auslegung, mit ihrer Hingabe den anderen nicht dazu verhelfen, zu diesem Hochzeitsmahl zu kommen? Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Du kannst nur für dich selber glauben. Ich kann nicht Glauben haben für meinen Ehepartner, nicht für meine Kinder. Ich kann für sie beten, ich kann sie ermutigen. Aber ich kann nicht wie in der Großkirche an irgendeinen Heiligen anrufen und da vielleicht ein bisschen Weihrauch schwenken und der wird dann dadurch gerettet über den Heiligen. Nein, gibt's nicht. Wir können nur für uns selber Glauben haben, Geschwister. Wir können nur selber Vorbild sein. Andere dazu ermutigen, dass sie uns angucken und sehen, bei dem ist was anders. Die Tage habe ich mal tolles Lob gekriegt von jemand von einer Behörde, der hat gesagt, also sie sind immer so ruhig, das wünsche ich mir bei vielen anderen auch. Klasse, ist schön, wenn du mal erntest, schön, wenn du das mal hörst. Weißt du, ich bin von Haus aus eigentlich cholerisch veranlasst oder veranlagt. Müsstest mich manchmal erleben im Garten, wenn die Kinder wieder nicht aufgeräumt haben. Ja? Oder wie diese Tage, wo mein Hund, ich mag es ja fast nicht sagen, mir in meine Aktentasche reingekackt hat. Weil er nicht raus konnte. Da musst du mich mal erleben, wie da der Turbo hochgeht. Das kann nur Christus. Nur Jesus kann uns verändern. Also, es kommt darauf an, in welcher Hingabe du lebst. Und das ist die einzige und beste Garantie, dass wenn diese Zeiten des Einschlafens kommen, du auch wieder zum richtigen Zeitpunkt fit wirst. Weil diese Hingabe, die ist irgendwie in dir verankert. Du bist so programmiert, würde ich fast sagen. Wenn ich aber nie ein Leben der Hingabe geführt habe, wenn mir das alles immer zu viel gewesen ist, wenn das immer Sache der anderen gewesen ist, dann garantiere ich dir, schläfst du ein und wachst auch nicht mehr auf. Und dann kannst du hingehen, zu wem du willst. Da kann dir keiner helfen. Also zweiter Punkt. Es ist wichtig, welchen Treibstoff du in dieser Zeit hast. Und mein dritter Punkt. Corona, Geschwister, macht etwas mit uns. Dieses ganze Umfeld macht etwas mit uns. Ich wenn bloß die Mütter sehe, wenn die Tag ein, Tag aus mit ihren kleinen Sprösslingen und Sprösslinginnen, wenn die da Fernunterricht machen müssen. Oh, das ist eine Herausforderung, kann ich euch sagen. Das macht etwas mit uns. Selbst Gemeinde macht etwas mit uns. Das sind ja, bei euch sind ja eine ganze Menge, die sind ja noch viel, viel länger im Glauben wie ich und noch viel, viel länger in Gemeindedienst und Arbeit. Da, wenn du manchmal zurückblickst, was du alles erlebt hast, wer dir da alles ans, bleibe ich bei meinem Hund, ans Bein gebinkelt hat oder vielleicht sogar in die Aktentasche reingekackt. Geschwister, reden wir mal Deutsch. Gemeinde ist kein frommer Kuschelclub. Es ist kein Ponyhof. Auf Gemeinde geht es manchmal, da wenn ein Außenstehender zum falschen Zeitpunkt kommt, der geht, wer weiß wohin, und sagt, da komme ich nicht mehr zurück. Aber Gemeinde ist auch die beste Schulung. Es ist oft eine Demutschulung. Es ist eine Charakterschulung. Es ist eine Schulung, wie wir Persönlichkeit prägen können, wie wir selber unsere Persönlichkeit prägen lassen können. Wie wichtig. Wie wichtig. Was macht es dann mit uns, wenn wir in Glaubenskrisen hineinkommen? Wenn die Enttäuschungen in unserem Leben sind? Wenn jetzt vielleicht, wie Heinz vorhin das angesprochen hat, da jemand ist, so, der hat jetzt investiert in einen neuen Gasthof. Und zwei Wochen später, Lockdown. Zu. Nichts mehr geht. Was machst du denn da? Bei uns, wo du die Straße vorfährst, hat jetzt vor einem Jahr eine junge Frau so einen kleinen Friseursalon gebaut. Richtig schnuggelig, ganz toll. Der Platz, wo das ist, optimal. Mit Parkplatzmöglichkeiten, schönen Ausblick. Wenn du schon durch die Fenster gucken, das ist super. Oh, denke ich oft. Wie wird es überleben? Wie wird es schaffen? Das Leben macht etwas mit uns. Und was ist dann wichtig in diesem Leben? Ich lese uns mal aus Johannes 21. Da geht es erst mal um Petrus. Petrus ist nämlich in einer solchen Situation, wo das Leben etwas mit ihm gemacht hat, wo die letzten Tage und Wochen für ihn heftig waren. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein, zog das Netz ans Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und halte das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus, nimmt das Brot, gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Für mich eine der schönsten Geschichten in der ganzen Bibel. Und ich konnte mich so in diesen Petrus hineinversetzen, wie der gestartet ist. Stell dir vor, du bist 16, 17, 18 zu dem Zeitpunkt. Und dann kommt Jesus vorbei und sagt zu dir, folge mir nach, und du lässt alles liegen und gehst mit. Ja, Moment, ich muss ja erst noch PlayStation-Spiel zu Ende bringen. Mein Minecraft muss ich ja erst noch ein Schloss bauen. Ich muss ja erst noch mit den und den kommunizieren, wird man heute sagen. Folge mir nach, sagt Jesus. Und er lässt alles liegen. Er macht 3 super spannende Jahre mit. Er lebt alles, was man sich vorstellen kann, von so hoch bis so tief. Und ganz zum Schluss, wo er denkt, jetzt bin ich mit meiner Ausbildung fertig. Jetzt werde ich im Reich Gottes mindestens Jugendpastor. Irgendeinen Job kriege ich auf jeden Fall. Jesus ist der große Rabbi und ich kriege doch bestimmt, also 2. Pastor mindestens. Und dann wird Jesus, obwohl er es doch so oft angekündigt hat, auf grausame Art und Weise umgebracht. Und der Petrus, der vorher gesagt hat, also wenn die dich alle verraten, bloß ich nicht, der verrät Jesus 3-mal. Und zwar nicht bloß verraten, wenn du es mal vom Text her betrachtest, er verfluchte sich selbst. Das war bei den Juden oft gang und gäbe, mit einem Selbstverfluchen, wenn ich das und das mache, dann geschehe mir das und das. Also nicht einfach bloß, den kenne ich nicht, wer ist denn der? Sondern das war eigentlich komplette Lossagung. Und dann, Jesus steigt vom Grab herauf, Jesus fährt in den Himmel auf. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Kann es sein, Geschwister, dass das Leben, unser Glaubensleben mit uns vielleicht was Ähnliches macht? Dass wir, wie wir gestartet sind, gewisse Vorstellungen gehabt haben, was Gott mal mit uns anfangen könnte, wo er uns gebraucht, vielleicht auf dem Missionsfeld, vielleicht als Prediger, vielleicht als dieses oder jenes. Und irgendwie durch, wer weiß welche Aktionen, wer weiß welche Geschehnisse durch andere Menschen, geht das alles den Bach runter. Und du bist dann am Punkt, wo du sagst, ich weiß eigentlich gar nichts mehr. Ich weiß auch nicht einmal mehr, ob ich Glauben habe. Und dann kommt Jesus. Und das hat mich schon immer fasziniert. Jesus ist nicht bloß ein Prediger. Jesus ist mit einer Weisheit ausgestattet, die gigantisch ist. Die haben die ganze Nacht im Prinzip gearbeitet, haben nichts gefangen. Gefrustet, kalt ist es gewesen, untereinander wahrscheinlich, haben sie immer so Sticheleien gehabt, haben sich gegenseitig ein wenig so die Spitzen zugeworfen, weil halt jeder irgendwie gefrustet war. Und Jesus kommt nicht und sagt, so Freunde, kommt ihr 11, jetzt machen wir mal, jetzt fangen wir an, Johannes, do, und dann zählt er auf, bum. Ich weiß, in der Schule war das oft so. Wenn ich der Lehrer am Montag früh an die Tafel geholt hat, mich hat er mal ausgezählt. Mathe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 0. 6 Sätzen. Habe ich bis heute nicht vergessen. Ich war jetzt in Mathe nicht unbedingt die größte Pfeife, aber das war schon Hammer. Und oft steckt es so in uns drin, so jetzt habe ich versagt, jetzt habe ich es verkehrt gemacht und jetzt kriege ich sofort eine oben drauf. Und was macht Jesus? Er macht Frühstück. Also ich rate dir, wenn du dich mit deinem Ehepartner mal so richtig gezofft hast, wenn es mit den Kindern mal richtig schief geht, dann steh früh eine halbe Stunde eher auf, geh zum Bäcker, hol ein wenig einen Schinkenspeck, falls du also nicht vegan lebst, mach ein wenig Eier mit Speck, ja, Fisch nicht unbedingt, also Fisch zum Frühstück weiß ich nicht, muss nicht unbedingt sein, aber knusprige Brötle, ein wenig Marmelade drauf, vielleicht eine Leberwurst mit einem Gurken und nichts sagen, einen guten Kaffee. Und nach dem Frühstück gibst du deiner Frau schon mal einen Kuss. Ich garantiere dir, das wird alles gut. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Wie sie ihr Ei mit Speck gegessen gehabt haben, aber wie sie sich unterhalten konnten. Und Jesus ist da. Dann ist plötzlich Zeit, okay, jetzt können wir mal ins Eingemachte gehen. Und Jesus macht es so toll. Er sagt einfach nur, liebst du mich? Damit möchte ich enden, Geschwister. Wenn es irgendetwas gibt in unserem Glaubensleben, was wichtig ist, was egal wie die Zeiten sind, egal was wir mitmachen, egal wo wir angefochten sind, wenn es irgendetwas gibt, was entscheidend ist, dann ist es deine Antwort auf diese Frage, liebst du mich? Jesus fragt Petrus 3-mal, klar, er hat gewusst, ja, ich habe ihn 3-mal verraten. Alles gut. Aber er kann dreimal sagen, ja, Herr, ich liebe dich. Und beim letzten Mal, wo er sich gar nicht mehr anders zu helfen weiß, da sagt er, Jesus, du weißt alle Dinge. Auf Deutsch gesagt, du bist wie Google. Du weißt alles. Du hast von meinem Handy, hast du mein Bewegungsprofil gesehen. Du weißt, wo ich mich aufhalte. Du weißt meine letzten Posts. Du weißt, welche E-Mails ich verschickt habe. Du weißt, mit wem ich gesprochen habe. Soll ich mal in die heutige Zeit übertragen. Und du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus widerspricht ihm in keiner Weise. Geschwister, egal was du verkehrt gemacht hast, egal was der andere verkehrt gemacht hat, egal was über diese Gemeinde vielleicht noch hinweggeht, es gibt nur eine einzige entscheidende Frage. Liebst du mich? Und wenn wir die von ganzem Herzen beantworten können, ja, Jesus, ich liebe dich, dann kann passieren, was will. Das ist egal. Weil Gott uns immer schon geliebt hat. Nimm das mit. Egal wie es dir geht. Jesus, ich liebe dich. Und die Liebe deckt alle Sünden zu, alle Verfehlungen. Oft ist es doch das, dass wir uns selber nicht vergeben können. Wenn uns diese ganzen Mist und Fehler und sonstigen Situationen wieder einfallen und ach du Kugelsein. Und dann kannst du dir selber nicht vergeben. Wo dir die anderen vielleicht schon längst vergeben haben oder vergessen haben. Es geht nur um diese eine Frage. Liebst du mich? Und wenn du die beantworten kannst, dann ist alles gut. Amen.